Ich heiße euch herzlich willkommen zu Der Gaming Podcast, euer Podcast für Liebhaber der Spielekultur. Heute geht es um Zombies. Im Jahr 1992 erschien ein Videospiel, welches ein neues Spielegenre begründen sollte. Alone in the Dark gilt als erstes Survival-Horror-Game, auch wenn es diese Bezeichnung damals noch nicht gab. Spielt man Alone in the Dark heute, fühlt man sich im ersten Moment eher an alte LucasArts-Adventures erinnert als an moderne Survival-Horror-Games, was nicht unbedingt etwas Schlechtes ist. Schließlich war das ja auch das Konzept, ein klassisches Adventure zu entwickeln und zu dem Rätsel- und Erkundungspart noch etwas Action hinzuzufügen. Thematisch orientierte sich das erste Alone in the Dark noch stark an H.P. Lovecraft. Doch erst im Jahr 1996 kam das Spiel auf den Markt, welches das Survival-Horror-Genre nicht nur popularisierte, sondern auch den Begriff als solchen erstmalig verwendete. Welcome to the World of Survival Horror konnten wir im Ladebildschirm von Capcoms Klassiker Resident Evil lesen. Weder Capcom noch Entwicklerlegende Shinji Mikami konnten damals wissen, dass sie gerade dabei waren, eines der größten und langlebigsten Spiele-Franchises überhaupt zu erschaffen. In meinen Augen ist Resident Evil das beste Horror-Game aller Zeiten und eines der besten Videospiele überhaupt. Im Gegensatz zu Alone in the Dark orientiert sich Biohazard, wie es in Japan heißt, eher an den Zombie-Klassikern von George A. Romero. Ein in einem Labor gezüchtetes Virus wird freigesetzt und verwandelt Menschen in hirnlose Zombies. Sowohl das Labor als auch das damit verbundene Herrenhaus werden verseucht. Es verschwinden immer wieder Menschen im Raccoon Forest und so wird eine Spezialeinheit namens Stars geschickt, um der Sache auf den Grund zu gehen. Bereits das Intro offenbart uns, dieses Spiel ist trashig. In der Intro-Sequenz sehen wir echte, naja, nennen wir sie mal Schauspieler, die es mit mutierten Hunden zu tun bekommen und in das bereits erwähnte Herrenhaus flüchten. Und zumindest in der deutschen Director's Cut-Fassung ist das ein echtes Gore-Fest. Der US-Director's Cut war seinerzeit tatsächlich nicht vollständig unzensiert. Der Spieler wählt zwischen den beiden Hauptfiguren Chris Redfield und Jill Valentine. Mit Panzersteuerung wird sich durch vorgerenderte Hintergründe und feste Kameraperspektiven navigiert. Das erste Resident Evil erschien einige Monate vor Super Mario 64, dem Spiel, das die stufenlose Analogstick-Steuerung in 3D-Umgebungen etablierte. Außerdem verfügten weder das Sega Saturn noch die Sony PlayStation über einen Controller mit Analogstick, zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt. Für viele heutige Gamer ist die Panzersteuerung ein Totschlagargument. Und in den Neuauflagen klassischer Resident Evil Spiele fügte selbst Capcom eine modernere Steuerungsvariante hinzu. Ich bin ja durchaus ein Freund davon, dem Spieler so viele Optionen wie möglich zu geben. In diesem Fall bin ich allerdings dagegen. Zum einen, weil ich ein Riesenfan der Panzersteuerung bin, und zum anderen, und das ist noch viel wichtiger, das Spiel wurde mit dieser Steuerung entwickelt und für diese gebalanced. Das Wunderbare an der Panzersteuerung ist, dass sie sich hervorragend für Adventure-Games eignet. Reine Actionspiele, für die eine schnelle Reaktion erforderlich ist, funktionieren einfach besser mit Analogsticks. In einem Spiel wie Resident Evil trägt die eingeschränkte Bewegungsfreiheit gerade im Kampf mit wendigeren Gegnern, wie zum Beispiel den Hunden, deutlich zur Atmosphäre bei. Die vorgerenderten Hintergründe und die fixe Kamera sind den technischen Limitierungen der damaligen Konsolen geschuldet. Und trotzdem, oder gerade deshalb, haben viele Spiele, darunter auch Resident Evil, aus der Not eine Tugend gemacht und eine heute leider fast vergessene Kunst geschaffen. In einem Horrorspiel wird es keine in Echtzeit berechnete Spielumgebung jemals mit liebevoll gestalteten Renderhintergründen und klug gewählten Kameraperspektiven aufnehmen können. Mit seiner Spielfigur von einem großartig gestalteten Bild ins nächste zu laufen, ist auch heute noch genial und darf gerne sein Comeback feiern. Eigentlich sollte Resident Evil eine Fortsetzung des 1989 erschienenen Japan-exklusiven Capcom-Titels Sweet Home werden, ein JRPG mit Horror-Thematik. Und auch wenn das spielerische Grundgerüst von Alone in the Dark übernommen wurde, gibt es doch auch einige Elemente, die ursprünglich aus Sweet Home stammen. Das von Monstern bevölkerte Herrenhaus, die Art der Itemverwaltung und selbst die legendären Türsequenzen. Der B-Movie-Charme des Spiels zündet sofort. Sowohl das trashige Intro mit der wildesten Charaktervorstellungsrunde der Videospielgeschichte, als auch die vorhersehbare Story oder die schlecht geschriebenen Dialoge und die unfreiwillig komische englische Sprachausgabe, die so schlecht ist, dass sie schon wieder gut ist, sind liebenswert. Barrys Jill Sandwich-Line ist nicht ohne Grund ein Internetphänomen. Also tragen selbst die Unzulänglichkeiten des Spiels noch zu seinem Kultfaktor bei. Bis heute hat kein Horrorspiel es geschafft, an die Genialität des Soundtracks von Resident Evil heranzukommen. Die Musik ist atmosphärisch, bedrohlich und melodiös zugleich. Und eines meiner liebsten Musikstücke aller Zeiten, Beethovens Mondscheinsonate, habe ich zum ersten Mal in meinem Leben in Resident Evil gehört. Das Meisterwerk des Horrorgenres ist Resident Evil vor allem deshalb, weil der Action- und der Adventure-Anteil in diesem Spiel hervorragend ausgeglichen sind. Einen ähnlich perfekten Action-Adventure-Mix gibt es sonst eigentlich nur in der The Legend of Zelda-Reihe, nur eben mit Fantasy statt Horror-Setting. In Resident Evil fühlt sich jede neue Waffe wie etwas Besonderes an. Die Rätsel sind anspruchsvoll, doch machbar. Und das Gefühl, zum ersten Mal einen Safe Room zu erreichen, ist unbeschreiblich. 13 Jahre später sollte ein Studio namens From Software dieses Konzept auf die Spitze treiben. Aber das ist eine andere Geschichte. Während heutige Spiele versuchen, immer realistischer zu werden, nicht nur in Bezug auf die Grafik, ist Capcoms Klassiker noch herrlich Videogamey, soll heißen, unlogisch, was die Glaubhaftigkeit seiner Spielwelt angeht. Ich meine, welchen Grund sollte es dafür geben, ein Herrenhaus und ein Labor zu besitzen, in dem es derart kompliziert ist, sich fortzubewegen? Die Rätsel ergeben auf einer narrativen Ebene absolut keinen Sinn und ich liebe es. Inhaltlich hat uns Resident Evil nichts zu sagen, außer dass Pharmakonzerne das pure Böse sind, aber das sollte im Jahr 2022 ohnehin jeder verstanden haben. Aber mal ganz ehrlich, dieses Spiel braucht keine komplexe Geschichte oder starke Dialoge, es punktet mit seinem über jeden Zweifel erhabenen Gameplay. So viele Spiele haben versucht, wie Resident Evil zu sein, und kein Spiel hat es jemals geschafft, nicht einmal seine eigenen Fortsetzungen. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr keinen meiner Podcasts verpassen wollt, solltet ihr nicht vergessen, mich zu abonnieren. Gottes Segen und bis zum nächsten Mal.